Wie schön, bei euch zu sein und eine Ehre. Ich bin zum ersten Mal in Brake und eigentlich habt ihr ganz ein schönes Ländchen da heroben. Ich war noch nie in der Gegend, aber gefällt mir echt gut. Ich bin heute schon 9 Stunden gefahren. Ein bisschen müde, ist ganz schön weit von mir darauf, aber bin schön froh, da zu sein. Der Text, der mir gegeben worden ist, man hat mir gesagt, Epheser 2 ist so der Hauptvers. Jetzt habe ich gedacht, ja, was steht da sonst noch drinnen? Und ich nehme mal ein paar so Stichworte raus, ein paar Schwergewichte aus diesem Kapitel. Und für heute Abend habe ich genommen Epheser 2, Verse 8 und 9, wo wir lesen, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und heute Abend wird es um den Glauben gehen. Glaube ist so ein Wort, das heute nicht mehr viel verstanden wird. Man weiß nicht genau, wie man es füllen soll. Ich glaube, Vertrauen wäre fast besser zu verwenden. Aber eines wissen wir aus der Bibel. Im Hebräer 11 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da steht jetzt nicht, ohne Glauben ist es schwierig, Gott zu gefallen, oder sehr schwierig, oder extrem schwierig. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, ich brauche Glauben. Jetzt ist die Frage, was ist Glaube? Der Achim, ich habe ihm ein paar Stichworte gegeben. Für heute Abend machen wir das mal, sonst bin ich kein Punkte-Fan, aber heute machen wir ein paar Punkte, gehört auch dazu. Aber Punkt Nummer 1, was ist Glaube? Was bedeutet das? Das Verständnis, das ich früher hatte, und das glaube ich auch viele haben, ist, dass Glauben bedeutet, dass man ganz, ganz, ganz fest an was glaubt. Und je fester ich glaube, desto größer ist mein Glaube. So eine Art Selbsthypnose. Nun, vom biblischen Glauben könnte dies nicht ferner oder weiter entfernt sein. Ich unterscheide im Prinzip zwischen zwei Arten von Glauben. Der eine ist der Yeti-Glaube. Wenn du nicht weißt, was das ist, hast du nichts versäumt. Der zweite, der Aspirin-Glaube. Der Yeti, das ist so ein großes, weißes, wuscheliges Tier, das der Reinhold Messner immer sieht, wenn er zu wenig Sauerstoff hat. Und man könnte es auch so nennen, der Loch Ness-Glaube. Loch Ness-Monster ist vielleicht geläufiger, das sind die Schotten nach dem 10. Bier, wenn sie die Kamera vergessen. Aber ich nehme das jetzt mal, den Yeti-Glauben. Was ist das? Yeti-Glaube ist, zum Beispiel Hebräer 11,6 sagt, wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist. Das heißt, ich brauche den Glauben, ich muss an die Existenz Gottes glauben. So wie du glauben kannst, wenn ich jetzt sagen würde, heb mal die Hände, wer glaubt an das Loch Ness Monster? Wenn du Schotte bist, wirst du die Hand heben, sonst vielleicht nicht. Der andere nicht. Aber ob du jetzt an Loch Ness glaubst oder nicht, ob du an den Yeti glaubst im Himalaya oder nicht, wird sich in deinem Alltag kein bisschen auswirken. Ob Yeti für dich existiert oder ob er nicht existiert, macht in deinem Alltag überhaupt keinen Unterschied. Nur zu glauben, dass Gott existiert, ist kein biblischer Glaube. Bei uns zu Hause, wenn du bei uns Leute fragst, in der Ortschaft, wo ich wohne, würden 80-90% sagen, sie glauben an Gott. Was sie damit meinen, ist, sie glauben, Gott existiert irgendwo. Das ist Yeti-Glaube. Im Unterschied dazu nenne ich den zweiten den Aspirin-Glauben. Das heißt, Aspirin, das ist so eine Tablette, die kennt ihr ja wahrscheinlich, oder? Aspirin gibt es sogar in Österreich, aber wenn ich frage, glaubst du an Aspirin, dann frage ich dich nicht, ob du an die Existenz dieser weißen Tabletten glaubst, die irgendwo im Erste-Hilfe-Kasten liegen, sondern wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin, dann frage ich dich, glaubst du daran, dass diese Tablette wenn du Kopfschmerzen hast und du nimmst sie, dass deine Kopfschmerzen vergehen? Das ist, was ich dich frage. Das heißt, wenn du an Aspirin glaubst und das Aspirin einnimmst, dann wird dein Tag völlig anders verlaufen als ohne Aspirin. Mit Aspirin hast du Kopfschmerzen, ohne sind sie weg, falls sie weg sind, aber nur fürs Beispiel jetzt. Das heißt, ein Aspirin-Glaube verändert und beeinflusst deinen Alltag, der Yeti-Glaube überhaupt nicht. Nun, das Zweite ist biblischer Glaube. Wenn ich Aspirin nehme und ich habe Kopfschmerzen, dann lasse ich das Aspirin etwas für mich tun. Glaube heißt, ich lasse Gott etwas für mich tun. Ich habe 3 Kinder, wie ihr gesehen habt. Mein Lieblingskind zurzeit ist die Jüngste, die Eva Maria, aus einem Grund: sie glaubt immer noch, ich bin perfekt. Sie ist erst 9. Für die Eva Maria bin ich und Gott noch auf derselben Stufe. Die anderen haben schon geschnallt. Die Eva, die hat totalen Glauben an mich. Was heißt das im Alltag? Wisst ihr, was das heißt? Wenn ihr irgendwas runterfällt, dann nimmt sie die Trümmer, bringt sie zu mir und sagt: Vati, reparier's bitte. Dann gibt sie mir es in die Hand, ich gehe dann und kaufe was Neues und sie ist ganz beeindruckt. Aber ihr Glaube an mich, weil sie an mich glaubt, ihr Glaube an mich lässt mich etwas für sie tun. Das ist biblischer Glaube. Ich gehe zu Christus und sage: Christus, ich kann das nicht, hier hast du das Zeug, reparier. Und ich glaube, dass er es tun kann, was ich nicht kann. Das ist christlicher Glaube. Diese Hinwendung an Gott in unserer Hilflosigkeit, so wie die Eva, die ist hilflos, es zu reparieren. Wenn wir uns in dieser Hilflosigkeit an Gott wenden, das nennt die Bibel Glaube. Durch diesen Glauben werden wir nicht nur errettet. Ich komme zu Gott und sage: Herr, ich brauche dich, vergib mir. Ich kann mir nicht selbst vergeben, ich brauche dich. Durch diesen Glauben sind wir nicht nur errettet, sondern, wie Habakuk sagt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Wir leben jeden Tag durch Glauben. Jeden Tag gehe ich zu Christus und sage: Herr, ich kann es nicht. Ich kann das nicht hier. Ich brauche dich. Du machst es. Reparier. Das ist Glaube. Zweiter Punkt: von wo kommt der Glaube? Glaube ist eine Standardausrüstung, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch praktiziert Glaube, auch der Atheist, 100-mal am Tag. Du sitzt zurzeit im Sessel, im Glauben daran, dass der Sessel hält. Ich bin heute früh mit dem Auto weggefahren, habe den Schlüssel rumgedreht, im Glauben, dass der Motor anspringt. Opel ist angesprungen. Du kannst dich in ein Flugzeug setzen, im Glauben daran, dass dieses Ding dich da trägt. Du isst eine Medizin vom Doktor, und obwohl sie schmeckt wie Gift, glaubst du daran, dass sie dich heilt. Wir leben aus Glauben, jeden Tag. Aber der Glaube an Gott ist nicht derselbe Glaube wie der Glaube an diesen Stuhl. Weißt du, was der Unterschied ist? Diesen Stuhl kannst du, wenn du es kannst, mathematisch berechnen. Das Flugzeug geht ebenso, das Auto auch. Christus, Gott, kannst du nicht mathematisch berechnen. Das ist ein anderer Glaube. Und der Unterschied ist der natürliche Glaube an natürliche Dinge ist uns in die Wiege gelegt. Das hat jeder Mensch. Glaube an Gott musst du von Gott empfangen. Den hast du nicht selbst. Natürlicher Glaube und Gottes Glaube operieren zwar über dieselben Sinne, aber sie kommen auf verschiedene Wellenlängen. Ich nehme es mal so, da ist ein Radio und dieses Radio hat Mittelwelle und Ultrakurzwelle, MW und UKW. Es funktioniert auf dieselbe Weise, aber es sind verschiedene Wellenlängen. Genauso ist es mit uns. Biblischer Glaube wird nicht vom Menschen erzeugt, sondern wird von Gott empfangen. Im 2. Petrus Kapitel 1 lesen wir, da sagt Petrus:
Ihr habt einen kostbaren Glauben mit uns empfangen. Den Glauben empfangen wir. Im Epheser haben wir gerade gelesen, unser Vers, Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der Glaube ist eine Gabe Gottes. Im Johannes Kapitel 6 sagt Jesus, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist nicht dein Werk, das ist Gottes Werk. Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, denn der Glaube kommt. Er kommt, er ist nicht da. Errettung ist vom Anfang bis Ende ein Werk Gottes, damit niemand sich rühmen kann. Also von wo kommt der Glaube? Von Gott. Drittens, wie entsteht nun der Glaube? Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube, und das ist ein wichtiger Vers, aus der Verkündigung. Wie kommt der Glaube? Wie entsteht Glaube? Aus der Verkündigung. Und darum, Freunde, ist eine Schule wie das so wichtig. Dass Leute geschult werden, hinauszugehen, den Glauben zu verkündigen. Der Glaube kommt nämlich aus der Predigt. Das heißt nicht die Predigt hier von vorne, sondern vom Weitersagen des Wortes Gottes. Und wisst ihr, dieses Weitersagen von Christus, das muss zu unserer Kultur werden. Kein Schulungsprogramm, kein Ding, das man tut am Freitagabend, sondern Christus weitersagen muss unsere Kultur werden, das muss in unserer DNA drinnen sein. Wenn es nämlich zur Kultur wird, dann braucht man nicht mehr appellieren daran. Dann tut man es automatisch. Denn Glaube kommt nur aus der Predigt, aus dem Hören auf das Wort. Ich muss ehrlich sagen, ich reise ziemlich viel. Manchmal bin ich echt frustriert darüber, vor allem letztes Jahr. Ich bin rumgereist wie ein Halbwilder, da gepredigt, dort gepredigt. Und habe mich gefragt, dann habe ich die Anne-Lore wieder angerufen, die ist gerade ja schon eine Skitour gegangen. Und ich dachte, was mache ich eigentlich immer? Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es überhaupt hören wollen. Ob es einen Unterschied macht, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß nicht, ob das was Wertvolles ist, was ich tue. Und dann hat mir Gott dieses Wort gegeben. Ich sage Hans-Peter, der Glaube kommt erst. Er wartet den Glauben nicht bei den Menschen, der ist noch nicht da. Er kommt erst. Aber wie kommt er? Durch die Verkündigung. Durch welche Verkündigung? Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Christus muss verkündigt werden und dann entsteht der Glaube in den Menschenherzen. Ein landläufiger Spruch sagt bei uns so, ja, Glauben heißt nichts wissen. Glauben heißt nichts wissen. Es ist ungefähr so das Gegenteil von der Wahrheit. Ohne Wissen gibt es nämlich gar keinen Glauben. Seht ihr, Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt glauben kann. Ich muss nämlich wissen, an welches Objekt ich glauben soll, damit ich Glauben überhaupt praktizieren kann. Vor einigen Jahren war ich auf einer Berghütte mit unserer Gruppe, habe einen Vortrag gehalten. Und da war eine, die Köchin, glaube ich, war es. Sie kam dann zu mir und hat gesagt, weißt du was, ihr seid ja ganz nette Leute. Aber ich bin die letzten Jahre rumgereist in Nepal, in Indien, überall. Und weißt du was, ich habe Hindus gesehen, die glauben viel mehr als du. Ich habe Moslem getroffen, die sind viel hingegebener als du. Ich habe Buddhisten getroffen, die haben einen viel tieferen, inbrünstigeren Glauben als du. Dann habe ich gesagt, das glaube ich auf der Stelle. Und ich ziehe meinen Hut davor. Es gibt Millionen von Menschen, die haben einen viel größeren Glauben als ich. Aber, weißt du, ich habe dir dann gesagt, weißt du, was ich jeden Moslem fragen werde, jeden Hindu, jeden Buddhisten, ich werde jeden von diesen fragen, was ist das Objekt deines Glaubens? Woran glaubst du? Ich bin öfter mal in Schweden auch zum Unterricht. Und in Schweden, da sind die Winter sehr kalt und die Seen, die gefrieren extrem zu. Die fahren mit den LKWs über die See, die haben Abkürzungen dann. In Österreich sind die Seen auch zum Teil zugefroren, da wo ich bin, aber ich steige nie auf die, weil das Eis ist nur ziemlich dünn. Und was mir aber geholfen hat, ich war in Schweden und da stand ich am See und der Direktor, der Rick, hat gesagt, komm, geh mal rüber. Und ich weiß auch nicht, ob ich das machen soll. Aber ich bin dann gegangen mit kleinem Glauben, mit zittrigen Knien und ich habe es geschafft ans andere Ende. Jetzt ist es so, du kannst am Ufer stehen und sagen, ich glaube, da komme ich nie rüber. Mit kleinstem Glauben zitterst du übers Eis und zu deiner Überraschung schaffst du es ans andere Ende. Warum? Weil dein Glaube so groß war? Nein. Weil das Objekt, an das du glaubst, mit kleinem Glauben, das hält. Du kannst auch vorm See stehen in Österreich, dünnes Eis, und sagen, Eis ist dünn, macht nichts. Ja, Riesenglauben. Ich schaffe das. Ich glaube. Du steigst auf das Eis mit deinem Glauben, brichst ein und bist tot. Weil du erfrierst. Seht ihr, das Wichtige daran ist, das Objekt des Glaubens ist entscheidend. Und darum, es ist völlig egal, wie viel jemand glaubt. Ich werde jeden fragen, der was glaubt, sage ich, was ist dein Objekt? Denn das Objekt ist ausschlaggebend. Also, wie entsteht der Glaube? Durch die Verkündigung, durch das Wort Christi, das Objekt, das hält. Viertens, wie funktioniert der Glaube? Jetzt kannst du dich fragen, ja, was muss ich jetzt tun? Was ist mein Teil, wenn der Glaube geschenkt ist, wenn es aufs Objekt ankommt? Was muss ich dann überhaupt tun? Nun, was wir tun müssen ist, wir müssen uns auf das Objekt einlassen oder Christus anwenden. Ich möchte da einen Vers zitieren, Hebräer Kapitel 4, Vers 2. Da lesen wir, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, die Wahrheit, so wie auch jenen, die Israeliten damals. Aber das gehörte Wort, die Wahrheit, nützte jenen nicht. Warum? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das heißt, sie hatten zwar die Wahrheit, aber die Wahrheit hat sich nicht mit Glauben verbunden und darum hat es ihnen nichts genützt. Seht ihr? Wahrheit an sich nützt niemanden. Glaube an sich nützt auch niemanden. Sondern der Glaube muss sich immer mit der Wahrheit verbinden, erst dann nützt es. Ein Beispiel, du kannst vorm Fernseher sitzen und sagen, ich glaube, dass diese Schachtel gemacht worden ist, damit ein Bild vorne erscheint. Ich glaube, das glaube ich fest, dass diese Schachtel gemacht ist, dass ein Bild erscheint. Nun, dein Glaube ist korrekt. Aber weißt du, was du tun musst? Du musst hingehen und den Knopf drücken. Du kannst da vorne sitzen, dein Leben lang mit festem Glauben, dass die Schachtel dazu gemacht ist. Das Bild wird nie erscheinen, bis du den Knopf drückst. Dasselbe ist beim Auto. Ich glaube, das Auto ist gemacht, damit es mich fährt. Das kannst du dir ein Leben lang sagen und sitzen. Du musst den Schlüssel drehen. Das bedeutet es, den Glauben anzuwenden. Etwas, was wir machen, ihr habt es am Berg gesehen, ist Abseilen. Klettern, Abseilen, viele von euch haben das auch schon gemacht. Aber im Abseilen, das ist so ein Beispiel, das kurz zu erzählen ist. Aber ich sage den Studenten, hier ist ein Kletterseil, das hält 2500 Kilogramm, glaubt ihr das? Und alle Studenten sagen, ja, das glauben wir dir. Und die glauben tatsächlich. Also gehe ich auf den Berg mit 40 Gläubigen. Weil wenn du was glaubst, bist du gläubig. Dann stehst du oben am Berg und dann gehen hinten die Wand runter, 40 oder 50 Meter, oder ist ja egal, Hauptsache das Seil ist länger wie die Wand, das ist wichtig. Und dann stehst du oben und du seilst sie an, haben sie alles gelernt und sagst so, lass dich zurückfallen, erfreu dich am Abseilen und der fällt nicht zurück. Dann sagst, lass dich zurückfallen, erfreu dich an der Fahrt und der zittert und alles Mögliche. Dann frage ich, wie viel Seil hält das Kilogramm? 2500. Wie viel hast du? 60. Glaubst du, dass es dich hält? Ja. Lass dich fallen? Nein. Und das ist immer eine ganz interessante Sache, die man da erlebt. Sie glauben, und sie glauben es wirklich, die sind nicht falschgläubig, die sind nicht kleingläubig, die sind nicht ungläubig, die sind richtiggläubig. Nur ein Problem. Sie lassen sich nicht auf ihren Glauben ein. Und dann versuchen sie, an alles Mögliche zu halten. Wenn sie meine Haare erwischen, dann helfe ich ein bisschen nach. Und dann plötzlich hängen sie und sagen, das hält ja wirklich. Und sie sind total überrascht, dass sie nicht tot sind. Obwohl sie vorher geglaubt haben, dass es sie 20 Mal hält. Seht ihr, angenommen, auf einer Bergspitze stehen zwei Bergsteiger, ein Gläubiger und ein Ungläubiger. Einer glaubt an Seil, der andere nicht. Du schaust von der Ferne mit dem Fernglas, schaust du die beiden an, den Gläubigen und den Ungläubigen. Der Ungläubige steht oben und sagt, das Seil, dieser Fetzen da, das hält mich nie, glaube ich nie, so ein Blödsinn. Der Gläubige sagt, dieses Seil hält 2500 Kilogramm, da kann ich mich 40 Mal reinfallen lassen, kein Problem, das hält. Aber er lässt sich nicht zurückfallen, er lässt sich nicht auf das Seil ein. Wenn du mit dem Fernglas schaust, wie unterscheiden sich die zwei Bergsteiger? Überhaupt nicht. Der Gläubige und der Ungläubige stehen gleich doof oben. Wisst ihr, was interessant ist? Du kannst in einer Straße zwei Häuser haben. Hier in Brake. In einem Haus wohnt eine christliche Familie, in der anderen eine atheistische Familie. Und wenn du gegenüber wohnst, stellst du überhaupt keinen Unterschied fest, außer dass der Sonntag die Krawatte anzieht und in die Kirche geht und die Kinder mitgehen müssen. Aber ansonsten ist nicht viel Unterschied. Warum? Sind sie ungläubig? Nicht unbedingt. Aber sie lassen sich nicht auf ihren Glauben ein. Darum kann die dritte Person überhaupt keinen Unterschied feststellen. Das ist das, was Jakobus sagt. Jakobus sagt im Kapitel 2, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Wenn dein Glauben keine Werke hat, dann hast du dich noch nie eingelassen auf Jesus Christus. Wie ist nun, Punkt Nummer 5, Glaube sichtbar oder messbar? Jetzt kannst du dich fragen, jo, wie sieht es jetzt bei mir aus? Jetzt habe ich 3 Jahre Bibelschule gemacht. Bin ich jetzt ein gläubiger Christ oder bin ich kleingläubig? Habe ich großen Glauben oder kleinen Glauben? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Das Maß deines Glaubens ist identisch mit dem Maß deines Gehorsams. Glaube ist Gehorsam und Ungehorsam ist Unglaube. Du kannst nie sagen, ja mit dem Gehorsam, das ist nicht so meine Sache, aber ich glaube. Geht nicht, denn der Maß deines Gehorsams ist der Maß deines Glaubens. Lass mich ein Beispiel sagen. Vor einigen Jahren war ich mit Lukas, das ist jetzt der Älteste, klettern. Da war er vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, keine Ahnung, schon einige Jahre aus. So ein Kletterfelsen im Frühjahr, den ganzen Winter eher Ski gefahren, dann im Frühjahr wieder mal klettern gegangen. Und ich habe das Seil oben rumgehängt, oben beim Haken, und der Lukas ist raufgeklettert. Er ist also ganz sicher und ich habe ihn gesichert. Und da ist er raufgeklettert, recht frisch und fröhlich, hat Freude dran gehabt. Und dann war er ganz oben und dann hat er plötzlich gesehen, das ist hoch. Und er hatte totale Panik bekommen. Er hat nur noch geschrien und hat sich festgekrallt am Felsen irgendwo. Und ich habe gesagt, Lukas, du musst dich zurückfallen lassen, weil sonst kommst du nicht mehr runter. Und habe versucht einzureden. Aber der hat nur geschrien und schließlich habe ich ein bisschen fest am Seil gezogen, ist er weggeflogen. Und dann habe ich ihn runtergelassen. Ich kann ihn ja nicht hängen lassen da oben. Aber am ganzen Weg runter hat er geschrien und geflucht, alles Mögliche. Ich weiß nicht, wo das alles gelernt hat. Wahrscheinlich von der sündhaften Natur der Mutter, ich weiß es nicht. Aber dann war er ganz herunten, das Häuflein Elend neben mir auf dem Boden, hat immer noch geschrien und dann habe ich gesagt, wie ist dann nach einer Zeit, habe ich gesagt, wieso hast du jetzt eigentlich so die Panik da gehabt? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ob du mich überhaupt halten kannst. Und dann habe ich ein bisschen gewartet. Und dann habe ich später gefragt, habe ich gesagt, glaubst du wirklich, dass ich dich nicht halten will oder ich dich nicht halten kann? Dann hat er noch mehr geweint, denn er wusste natürlich, dass ich mehr als willig bin, ihn zu halten. Ich würde mein Leben für ihn geben. Und zweitens weiß er, dass ich absolut fähig bin, ihn zu halten. Er weiß, dass ich willig bin, er weiß, dass ich fähig bin. Haben wir darüber geredet ein bisschen? Dann hat er gesagt, ja, warte, Papa, ich glaube das eh. Natürlich willst du mich und kannst mich halten. Dann habe ich gesagt, okay, dann zeig mir es, dass du mir glaubst. Wie konnte er mir zeigen, dass er mir vertraut? Indem er genau das tut, was ich sage. Hochklettere, oben loslässt, zurückfällt und sich runterfallen lässt. Und genauso hat er es gemacht. Du kannst deinen Glauben nur durch eine Sache zeigen, indem du genau das tust, was Jesus Christus sagt. Ansonsten hast du keinen Glauben. Denn Glaube ist Gehorsam. Abraham, lesen wir auch im Jakobusbrief, er war, durch seine Werke hat er sich getan. Wisst ihr warum? Andererseits lesen wir, Abraham wurde durch den Glauben gerechtfertigt. Als er die Stimme hörte, als Gott zu ihm sprach, bring deinen Sohn zum Berg Moria und opfere ihn dort. Da hätte Abraham sagen können, Gott, ich glaube, dass du die Toten zum Leben erwecken kannst. Ich glaube das, ich bin gläubig. Das hat er gemacht. Er hat gesagt, er ist gläubig. Aber wisst ihr, was er getan hat? Am dritten Tag ist er gegangen und opferte ihn tatsächlich. Seht ihr, dieser Gehorsam war sein Glaube. Zum Schluss, und das ist das Letzte, dann höre ich auf. Was ist die Wurzel von Kleinglaube oder Unglaube? Wisst ihr, warum wir uns schwer tun mit Glauben? Unglaube oder Kleinglaube will nämlich, dass Gott zuerst zeigt, wie er es macht. Und wenn er mir gezeigt hat, wie er es macht, dann glaube ich und dann gehe ich im Glauben. Thomas wollte Jesus zuerst berühren, bevor er glaubte, dass er auferstanden ist. Philipp wollte zuerst den Vater sehen in Figur, damit er glaubt an Jesus. Die Pharisäer wollten Zeichen sehen, damit sie Jesus an den Messias glaubten. Und sie sagten, solange wir das nicht sehen, werden wir dir nicht glauben. Das ist wie der Bauer, der auf der Veranda sitzt, im Sessel. Und er sitzt, Füße oben, und du kommst zum Bauer und sagst, was tust du? Und der Bauer sagt, ich erwarte eine Ernte. Dann sagst du, ja, aber du hast keine Felder gepflügt, du hast nichts angesät, das ist alles Unkraut. Ja, das macht nämlich Gott. Ich ernte. Ich vertraue Gott. Ich glaube. Manche Christen denken ähnlich. Die glauben, in der Gemeinde wird nur dann was geschehen, wenn Gott was macht. Und sie bleiben sitzen. Aber wisst ihr, was die Bibel lehrt? Dieser Irrglaube hat übrigens einen Namen. Im Englischen heißt er Quietism. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ruhig sein. Du bewegst dich nur, wenn du vom Beweger bewegt wirst. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Es stimmt, Gott schenkt das Wachsen. Aber im 1. Korinther sagt Paulus, was ist Apollos? Was ist Paulus? Ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert und Gott gibt das Wachsen. Es stimmt, aber wir müssen zurückfallen. Wir müssen den Knopf drücken. Wir müssen den Pflug in die Erde setzen. Ein wunderschönes Beispiel ist im Josua. Da stehen die Israeliten mit dem Josua vor dem Jordan, Hochwasser. Und Gott sagt zum Josua, geh mit dem ganzen Volk über den Jordan. Und der Jordan floss. Und ich kann mir vorstellen, dass der Josua sagte, das steht nicht in der Bibel, kann sagen, Gott, ich werde schon rübergehen, aber du musst das Wasser stoppen. Und Gott hat gesagt, Josua, geh. Ja, Gott, ich gehe ja, aber Wasser stoppen. Gott sagt, geh. Und wisst ihr, mir imponiert die Geschichte so. Dann gingen sie, und dann lesen wir, als der erste Priester seinen Fuß im Wasser hatte, blieb der Fluss stehen. Übrigens, wisst ihr, wo er stehen blieb? Bei Adam. Ungefähr 30 Kilometer weiter weg. Das heißt, das Wasser rann noch. Einige Stunden. Aber es stoppte augenblicklich, wie im Gebet. Stoppt augenblicklich, aber Wasser rinnt noch ein bisschen. Aber bevor der erste Fuß nicht drinnen war, konnte Gott nichts tun. Oder in Lukas Kapitel 3 gefällt mir so, da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand, keine Ahnung, wie verdorrte Hand aussieht, aber irgendwie verdorrt. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihm, strecke deine Hand aus und sie wird geheilt. Wenn ich der Mann wäre, hätte ich gesagt, Jesus, das ist mein Problem. Weil sie verdorrt ist, kann ich sie nicht strecken. Heil sie, dann werde ich sie strecken. Und Jesus sagt, strecke deine Hand, dann wirst du geheilt. Und das Schöne ist, dann lesen wir, und er streckte seine Hand und augenblicklich war sie heil. Seht ihr, was wir wollen ist, Gott, zeig uns zuerst, dass du es machst und dann werden wir glauben. Und Gott sagt, nein, ihr geht zuerst und dann werdet ihr sehen, dass ich lebe. Habe niemals Glauben an deinen Glauben. Ich habe selber bei mir erlebt und ich erlebe es bei Christen, dass sie sagen, habe ich jetzt großen Glauben? Ist mein Glaube groß oder klein? Tu das nie. Denn wisst ihr, James McConney hat geschrieben, wahrer Glaube schaut niemals auf sich selbst. Wahrer Glaube schaut nur auf Jesus. Wenn Satan dich sonst nicht versuchen kann, wird er dich versuchen, auf deinen Glauben zu schauen. Das ist genauso, wie wenn du einen Samen in der Erde eingräbst und du jeden Tag nachschaust, ob der Same schon gewachsen ist. Dieses Nachschauen vernichtet den Samen. Schau nie auf deinen Glauben, schau nur auf Jesus. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Schauet aber hin auf Jesus, dem Anfänger und dem Vollender eures Glaubens. Er fängt ihn an, er vollendet ihn. In dem Maß, in dem du auf Jesus schaust, wird dein Glaube bewahrt sein. Und das ist das Geheimnis des Christseins. Christus alleine. Lieber Vater, hab Dank jetzt für diesen Abend. Hab Dank für dein so gutes Wort. Danke, Herr, für den Glauben, das Vertrauen, das selbst du uns geschenkt hast, in deine unendlich großen Güte. Und Herr, du möchtest, dass alle Menschen zu dir kommen und die Erkenntnis der Wahrheit haben. Du willst, dass jeder zu dir kommt, bei dir ist und bleibt. Und darum gibst du uns diesen Glauben. Du rufst jeden Menschen, Herr. Und Herr, wir wollen dir antworten. Wir wollen lernen, unseren Glauben anzuwenden, uns zurückfallen zu lassen, im Vertrauen, dass was du sagst, ist nicht nur theologische Wahrheit, sondern Wahrheit im Alltag. Und Herr, vergib uns, wenn wir manchmal so lautstark und inbrünstig sagen, was wir alles glauben, und doch im Alltag leben wir wie Ungläubige. Herr, vergib uns diese Heuchelei. Und schenk uns, Herr, die Erkenntnis und das Vertrauen zu dir, dass du tatsächlich zu dem stehst, wer du bist und was du sagst. Danke für deine große Liebe. Danke für diesen Ort hier. Danke für die Studenten, jeden Einzelnen, für die Mitarbeiter. Herr, segne du sie reich mit deiner großen Liebe. Herr, gebrauche du sie zu deiner Ehre und zum Segen für Tausende und Tausende von Menschen, damit dein Wort verkündigt wird und somit Glaube entstehen kann, dass der Glaube kommt im Herzen unserer, der Menschen, die wir so lieben, und du noch viel mehr, Herr, und dass sie dich finden. Darum beten wir und wir wollen es dir zutrauen und hinausgehen und den Schritt wagen. In Jesu Namen. Amen.